Der Countdown läuft, es dauert nicht mehr lange und die Europameisterschaft bzw. die Weltmeisterschaften beginnen beim KV Schwarz in Tirol. Was heißt das eigentlich, so eine Weltmeisterschaft, so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen? Was heißt denn Heim-WM für Spielerinnen und Spieler? Und, da freue ich mich auch sehr drauf, was macht denn nicht der Bahnbauer vor, während und nach der Weltmeisterschaft? Diese Fragen möchte ich beantworten in einem Neuner in Serie WM-Spezial, das in Zusammenarbeit mit dem ÖSKB entstanden ist. Jede Woche wird es jetzt bis zur Weltmeisterschaft eine Episode geben mit jeweils unterschiedlichen Gesprächspartnern. Starten wir rein. Viel Spaß dabei.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Maximilian Maxi Montaler ist der Gast in der ersten WM-Spezialausgabe von Neuner in Serie, die in Kooperation mit dem ÖSKB entstanden ist. Maxi selber Kegler, Mannschaftsführer der ersten Mannschaft in der Super League und Organisationstalent. Es passt auch hervorragend zu seinem Studium, dass er im OK-Team sitzt. Ich habe mit ihm gesprochen über das ganze Programm, was mit einer Veranstaltung wie dieser zusammenhängt, wie sie auf die Idee gekommen sind und auch Details, die immer wieder relevant sind. Tickets, Livestream und vor allem die Kegelbahn. Seid gespannt, freut euch auf ein wirklich tolles und vielleicht ein bisschen längeres Gespräch. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht mit Maxi und da merkt man, da ist die Leidenschaft groß. Ich bin schon sehr gespannt, was er und seine Clubkollegen, seine Vereinskolleginnen und Kollegen da auf die Beine stellen werden. Vielen Dank, Maxi, fürs Gespräch und vielen Dank an Tommy Pfeiffer für die Vermittlung, für die Organisation des Ganzen. Starten wir rein.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Hallo im Podcast-Studio, Max. Schönen guten Abend.
Hallo.
Vielen Dank für deine Zeit. Es ist vermutlich noch nicht ganz heiße Phase bei euch, oder ist es schon, was die WM-Vorbereitung angeht, die finale Phase?
Ja, zuallererst mal danke für die Einladung. Doch, langsam beginnt die heiße Phase. Also vor allem letzte Woche war für mich persönlich auch relativ stressig mit dem ganzen Vereinsleben, mit Saisonvorbereitung und daneben noch eine Kegelweltmeisterschaft zu planen mit vielen Terminen, was man einhalten muss. Ist aktuell doch viel zum Tun. Trotzdem, aktuell ist es ganz fein, weil wir haben jetzt die ganzen wichtigen Sachen abgeschlossen und jetzt kann man doch mit Vorfreude drauf schauen, in ungefähr einem Monat geht's los. Anfang Mai beginnt der Bahnaufbau, da müssen wir die Halle herrichten, präparieren, Tribüne, Kabinen und alles. Also in 2 Wochen, würde ich jetzt mal grob sagen, ist dann wirklich so, wo man es, glaube ich, realisiert, dass jetzt eine Weltmeisterschaft vor der eigenen Haustüre stattfindet.
Wird da ein Traum wahr für dich?
Ja.
Wie groß ist dieser Traum gewesen in den letzten Jahren, dass es jetzt auch dazu kommt?
Ja, also, dass es jetzt wirklich real ist, es ist wirklich cool. Also ich glaube, das können wenige Personen, wenige Vereine von sich behaupten, dass sie das gemacht haben, dass sie das geschafft haben. Und ich glaube, das hat sich bei mir die letzten Jahre immer schon ein bisschen durchzogen, dass ich sowas mal organisieren wollte. Ich weiß noch, vor 5, 6 Jahren hat man halt immer so, ja, wenn man mal bei einer Weltmeisterschaft zugeschaut hat, gespielt hat, dann hat man selbst so ein bisschen philosophiert und überlegt, wäre das bei uns möglich, wo, was, wie geht's. Und in weiterer Folge, ich habe ja studiert, Sport, Kultur und Veranstaltungsmanagement. Das heißt, es würde ja in diese Richtung fallen. Also ich mag grundsätzlich organisieren einfach gerne. Ich mag den Überblick haben, bin in einem Verein in vielen Positionen tätig und scheue mir ja nicht, dass ich da womit angreife. Und ja, irgendwie aus dem Reden ist bei uns irgendwie der Gedanke entstanden, dass mehr werden könnte. Und dann hat eine Person mir irgendwann mal auf die Seite geholt und hat gesagt, also du warst es schon. Ich so, was denn? Ja, mit der Weltmeisterschaft, dass wir überlegen, wegen Bewerben. So, okay. Was? Ja, und das waren die ersten Gedanken, das waren im ungefähr Herbst, Spätsommer, Herbst 2021. wo man mal einfach die Möglichkeiten abcheckt, sind die Gegebenheiten da von Unterstützung der Stadt, vom Land, vom Kegelverband, gibt es eine Halle? Und nachdem das eigentlich alles mal geklärt war, haben wir uns selbst empfohlen, dass sich der ÖSKB bewirbt für diese Weltmeisterschaft.
Und darüber wollen wir heute sprechen. Du bist Teil des Organisationskomitees des OKs, bist jetzt am 13. Montag, 13. April, das ist der Montag nach dem vorletzten Spieltag, an dem wir aufzeichnen, eine Woche bevor diese Episode rauskommt, bist du noch ganz entspannt vor dem PC, aber wir sprechen über alles. Wir sprechen auch über euren Verein, über den KV Schwaz, der nicht nur wegen Florian Fritzmann in Deutschland ein Begriff ist und natürlich auch international schon für Furore gesorgt hat und jetzt dann in wenigen Wochen, glaube ich, eine Duftmarke, ein Statement setzen möchte mit der Weltmeisterschaft in Tirol. Ihr habt euch beworben damals und du hast mir im Vorfeld einige Unterlagen zur Verfügung gestellt. Darin steht auch, dass ihr euch nur für diese Weltmeisterschaft 26 bewerbt, dass es keine andere Option gibt. Wer das ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass da manchmal ein bisschen auch ein Handel wie auf dem Basar stattfindet, dass dann jeder irgendwie eine Weltmeisterschaft bekommt. Warum habt ihr euch explizit nur für 26 beworben?
Ja, man muss sagen, der Gedanke, den man da hat, ist natürlich Teamweltmeisterschaft oder Einzelweltmeisterschaft. Sind beide sehr reizvoll und jetzt in Schwarz ist Einzelweltmeisterschaft. Trotz allem war unser erster Gedanke eigentlich eine Teamweltmeisterschaft aufs Jahr 2025. Aber sowohl 2025 als auch 2027 sind bereits vergeben gewesen. Das heißt, die Option war gar nicht mehr da. Und dann haben wir gesagt, wir gehen all in auf 2026, haben uns damals mit Rumänien, sage ich mal, duelliert. Und bei der Konferenz damals in Estland 2022 ist dann die Vergabe gewesen. Und Schwarz, oder besser gesagt, wir haben einen Zuschlag für die Einzelweltmeisterschaft 2026 bekommen.
Und spätestens ab dem Zeitpunkt war klar, ihr habt da eine Veranstaltung zu organisieren. Du bist schon mal aufgrund des Studiums und aufgrund deiner Rolle im Verein beim KV Schwaz auch dabei. Wie sieht denn das restliche OK-Team aus?
Ich sag mal, das Kernteam sind drei Leute. Das sind die Personen, die bei uns einen Vereinsvorstand innehaben. Unser Chef im Verein und auf einem Organisationskomitee ist der Berto Werner, der, ja, wie es halt beim Chef der Fall ist, der ist überall dabei, der schaut, dass die ganzen Abläufe funktionieren, von Kontakt mit Gemeinde über Tribünenbauer etc. etc. Mein Papa, der Montaler Ernst, ist für die Finanzen zuständig im Organisationskomitee. Bei uns im Verein ist er Schriftführer. Und der Arnold Hannes, der das alles initiiert hat, der ist bei uns im Verein der sportliche Leiter. Und im Organisationskomitee ist er für die ganze Geschichte mit Bewerbe und alles zuständig, also auch wieder der sportliche Bereich. Dann ist ihm relativ schnell ergänzt worden mit mir. Also ich bin am Verein der Stellvertreter von Hannes. Und jetzt bei der Weltmeisterschaft ist mein Hauptaufgabengebiet Livestream und Social Media sowie Medienbetreuung. Da ist die Holländer Laura auch noch dazugekommen, die uns da tatkräftig zur Seite steht. Und als, wie soll man sagen, so ein bisschen als Mentor oder als Stütze außerhalb vom Verein haben wir einen Kosic Ludwig dabei. Das ist ehemaliger Präsident vom ÖSKB und Vizepräsident, glaube ich, von der WMBA, früher mal. Und der hat die Weltmeisterschaft 2010 in Ritzing mitorganisiert. Und da ist einfach viel Erfahrung, der gesagt hat, der steht uns da zur Seite mit Wissen und mit Kontakte, was vor allem in der Anfangszeit sehr, sehr wichtig ist.
Und ihr stemmt diese Aufgaben alle in eurer Freizeit neben ja der eigentlichen Clubarbeit, neben dem eigenen Spielen und wahrscheinlich auch zum Teil neben dem eigenen Job. Wie teilt ihr euch das auf? Wie funktioniert das bei euch?
Sehr gute Zusammenarbeit, jahrelange Zusammenarbeit im Verein. Mittlerweile sind mein Papa und der Werner in Pension, aber auch noch nicht so lange. Das heißt, am Anfang ist neben meinem Job gegangen. Der Hannes ist viel in Deutschland unterwegs beruflich. Ich bin auch Vollzeit am Arbeiten. Ich sage, ein Riesenvorteil, was wir haben, eben im Verein arbeiten wir schon sehr lange zusammen und ich sage, einen sportlichen Weg, was wir als KV Schwarz gewählt haben, da braucht man gute Organisation, gutes Organisationstalent. Das haben zum Glück unser Vorstand einfach durch jahrelange Erfahrung schlussendlich, nicht nur im Kegelverein, auch bei den Fußballern oder beim Tennis, die haben einfach viel Zeit in Vereinsarbeit investiert. Und schlussendlich, die Wege sind kurz. Es scheut sich keiner, was anzugreifen. Es wird was geredet und dann nachher gemacht. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Und ja, einfach gutes Zeitmanagement, ganz, ganz viel Leidenschaft und ja, schlussendlich kurze Wege. Schnell telefonieren, nicht lang schreiben oder irgendwo was abklären. Anruf 1 abklären, Anruf 2 abklären, passt, kann gemacht werden. Und so haben wir das im Verein immer gut gelöst und bei der Weltmeisterschaft hat das bis jetzt auch eigentlich ganz gut funktioniert.
Da kann man sich ein bisschen was abschauen. Ich finde das Thema Anrufen statt Schreiben versuche ich auch jetzt immer häufiger zu beherzigen, weil bis man da mal die Nachricht getippt hat.
Man lernt es von Jahr zu Jahr mehr, wie viel effizienter und wie viel sinnvoller es teilweise ist.
Wir waren früher mal an dem Punkt, wo man gar nicht schreiben konnte und dann reden musste.
Vor meiner Zeit.
Vor unserer Zeit. Und während der WM dann Sonderurlaub, sind ja doch ein paar Tage, die ihr da auch vermutlich vor Ort sein müsst. Mhm. Und das ist, denke ich, das Wichtige, auch vor Ort sein wollt. Wie regelst du das jetzt mit deinem Job zum Beispiel?
Ja, ich habe das relativ kurz und schmerzlos gemacht. Vor Weihnachten bin ich zu meinem Teamleiter hingegangen und habe gesagt, du warst die Kegel. Ich habe schon mal erwähnt, wir haben die Weltmeisterschaft im Mai. Die geht von da bis da, ich brauche frei. Und dann hat er gesagt, ja, genau, Wochen anschauen. Und es sind zum Glück Feiertage in die Wochen drinnen. Das heißt, es sind 2 Wochen und ein paar Tage. Und ja, das habe ich mir freinehmen dürfen. Das heißt, ich habe Urlaub vom 1. bis zum letzten Tag vor der Weltmeisterschaft, beziehungsweise bis Freitag. Und ja, am Montag darauf geht's wieder in die Arbeit. Im normalen Alltag.
Wird vermutlich ein nicht schwerer Start. Ich gehe mal davon aus, dass deine Arbeitskolleginnen und Kollegen und vor allem dein Teamleiter da auch die den gebührenden Empfang und natürlich ganz viel wissen wollen, wie es denn die letzten Tage, die letzten Wochen dann auf der Weltmeisterschaft war. Wir wollen ein bisschen mehr über dich erfahren, weil aufmerksame Leserinnen und Leser der Spielberichte wissen natürlich, dass du nicht nur ein Organisationstalent bist, sondern auch im Kegeln ganz gut unterwegs bist und vor allem auch da Entscheidungen triffst. Ich würde sagen, wir starten mit der Schnellfragerunde. Du bist bekennender Hörer, du hast mir das geschrieben, also ja. Du weißt, um was es geht.
Jawohl. Bitte
kurze Antwort auf einzelne Fragen gehen wir dann nochmal ein. Bist du soweit bereit?
Yes.
Dein kompletter Name?
Maximilian Montaler.
Dein Spitzname?
Max, Maxi oder in Kreglerkreisen Moonwalker.
Dein Geburtsdatum?
29.11.2001.
Dein aktueller Beruf?
Ich bin im Auftragsmanagement bei einer Firma in Tirol.
Du kegelst seit?
2010.
Deine offizielle Bestleistung liegt bei?
636.
Die Kegelbahn magst du gar nicht?
Vor der Frage habe ich mich gescheut. Ich habe nicht die eine Bahn, die ich nicht mag. Aber eine Kegelbahn, mit der sicher noch eine Rechnung offen habe, ist Slavonski Brod in Kroatien.
Auf dieser Bahn spielst du am liebsten?
Unsere Heimbahn in Schwarz mag ich sehr gerne. Hütting West in Tirol. Und eine, die mir auf ewig im Herzen bleiben wird, ist 2019 die WM-Bahn in Rokycany.
Deine größte Niederlage?
Der Frage tue ich mir auch schwer. Da habe ich auch überlegt, das war vor, ich glaube, 3 Saisonen in einem Saisonspiel gegen Ritzing mit der ersten Mannschaft, da habe ich zum Schluss gespielt, ich glaube, das zweite Mal in der Superliga zum Schluss. Und nach dem ersten Durchgang haben wir mit 100 oder über 100 Kegel geführt und 2-0 halt. Und dann haben wir alle 4 Punkte komplett knapp oder ja, ein bisschen dumm verloren. Und unter anderem habe ich meinen Punkt verloren, weil ich zum Schluss einen Fehlwurf gemacht habe. Und ich weiß nicht, warum das so weh getan hat, aber das hat mir wirklich tagelang nachgehangen. Das eine Spiel.
Vielen Dank. Dann lass uns doch mal über das eine Spiel sprechen. Wie bist du aus dem Loch wieder rausgekommen?
Schlussendlich, das Leben geht weiter. Aber was mir am meisten geholfen hat, das war es ja noch. Bin mit dem Patti, das war unser anderer Schlussspieler, Gruber Patti. Der ist ein bisschen älter wie ich. Also der ist 31 und der war für mich immer so einer, an den habe ich mich gut orientieren können. Einfach eine feine Persönlichkeit und mit dem oft trainiert. Der war immer ein bisschen besser wie ich. Und das war fein beim Training, weil da kann man sich dann einfach mitziehen und ja. Und der hat halt auch seinen Punkt knapp verloren zum Schluss. Ich glaube, er hat mit mehr Holz verloren und eben bei mir ist dann, da war eine Bauernunterbrechung und dann ist ein Fehlwurf nach einer 2-3-minütigen Unterbrechung gekommen und ja, und ich habe dann mit einem gequatscht und habe ihn schlussendlich gefragt, Patti, hängt dir das auch noch so nach dem Spiel? Er hat gesagt, ja. Und das haben wir dann halt nach dem Training ein bisschen beieinander gehockt, ein bisschen geredet drüber und ja, irgendwann war es zum Akzeptieren, das Spiel ist vorbei, es ist nur Kegeln. Nächste Woche ist wieder ein wichtiges Spiel und da müssen wir wieder voll fokussiert da sein. Wir können nicht in der Vergangenheit Kegel suchen, weil man bekommt sie nicht mehr. Aber schlussendlich war dann, glaube ich, die Zeit der wichtigste Faktor und sich das bewusst machen, es ist Kegeln. Ich muss von Spiel zu Spiel schauen und einfach nur Kegeln.
Und auch da ist das Thema Reden. Wahrscheinlich Schreiben hätte nicht so viel geholfen wie Reden.
Nee, Schreiben wäre vielleicht auch hilfreich gewesen, aber wenn man beim Getränk zusammensitzt, ist, glaube ich, doch einfach die persönliche Nähe schon viel, viel besser.
Ich hätte ja fast gerechnet, dass du sagst, Slavonski Brod, aber dann müssen wir da nochmal drüber sprechen. Warum hast du da noch eine Rechnung offen mit der Bahn? Das ist die fest verbaute Bahn, glaube ich, gell? Die ist fest verbaut gewesen.
Ja, genau, Achtbahnanlage und in den letzten Jahren immer wieder Austragungsort vom MBC-Pokal. Und da waren wir eben zweimal unten. Das erste Mal, wo sich unser Verein international qualifiziert hat, da war ich aber eigentlich nur als Zuschauer dabei oder als dritter, vierter Satz, aber eigentlich als Zuschauer. Und vor 2 oder 2,5 Jahren haben wir uns wieder qualifiziert für den MBC-Pokal, wieder in Slavonski Brod. Dieses Mal habe ich als Spieler dabei sein dürfen und am ersten Tag hat bei uns der dumme Marco, ich glaube, einen der besten Starts gehabt, was man sich noch vorstellen kann. Der hat im Durchgang gespielt mit dem Funk-Lukas von Halberg Moos, mit dem Fucka Damir von kroatischen Verein und der vierte im Bunde war der Danoshi Richard, damals für Repcelak, der jetzt bei KSV Wien spielt und ein ungarischer Nationalspieler ist. Und der Marco, wenn man das so sagen kann, ist als großer Underdog reingegangen, hat, ich glaube, 623 gespielt, alle drei Spieler hinter sich lassen und auf einmal waren wir nach dem ersten Tag Platz 1. Und das war aber eine Höhe, die haben wir erreicht und der Fall war dafür dann noch umso tiefer, weil unser zweiter Spieler, den haben wir auswechseln müssen leider und ich glaube, dass ich der dritte oder vierte Starter war, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, man will sich da beweisen, man will sich präsentieren. Ich glaube, ich bin zum Schluss mit einem 520er oder was rausgegangen. Ich habe gekämpft bis zum Schluss, aber es hat nun mal nicht sein wollen. Und ja, die Bahn ist sehr anspruchsvoll zum Spielen. Es tun sich da viele Spieler schwer. Und ich mag das eigentlich gar nicht so ungern. Aber an dem Tag, ich weiß nicht genau, was los war, wollte nicht sein. Und ich hätte gern bessere Erinnerungen noch an die Bahn.
Aber vielleicht hast du ja, auch wenn ich dir und deinen Mannschaftskollegen auch andere Bahnen international wünsche, nochmal die Chance, das auch wieder gut zu machen und besser zu machen. Rocky Gianni, ich habe kurz überlegt, ich weiß gar nicht, wo die Kegelbahn eingebaut wurde, ob du da nochmal hin kannst, aber das war ja auch Weltmeisterschaft extra eingebaut. Schwarze Platte, gelbe Rinnen, auch sehr markant, okay. Sehr im Hinterkopf. Wieso hättest du die Bahn am liebsten mit nach Hause genommen?
Ja, glaub man kann mal sagen, vier Bahnen sind, glaube ich, sogar in Rokycani. Also
Kann gut sein, stimmt, ja.
zumindest weiß ich, wo sie stehen würden. Nee, schlussendlich, es war meine erste Weltmeisterschaft und ja, du kommst in ein großes Eisstadion rein mit Tribüne und bist einfach nur mal wow, die Platten natürlich schön schwarz geglänzt und ja, einfach viele, viele Momente gewesen, wo man, wie soll ich sagen, da das erste Mal den Schritt gemacht hat beim Kegeln, dass man merkt, dass man sieht, dass man will, da kann was weitergehen, da kann ich gut, wenn ich will, gut, wenn ich will, mich weiterentwickeln. Ich mache das natürlich auch zum Spaß, aber doch auch irgendwie für die Leistung und dann war ich Startspieler beim U18-Teambewerb, habe so lala angefangen, sage ich mal, mir aber dann nur reinkämpft und geschafft, fürs Finale zu qualifizieren. Ich habe dann fast alle Bewerber spielen dürfen. Ich bin beim Sprint in die zweite Runde gekommen. Beim Tandem habe ich die Bronzemedaille geholt und im Finalbewerb dann habe ich den 9. Platz gehabt und habe meine persönliche Bestleistung gespielt mit 593. Ja, einfach viele Momente passiert auf der Bahn. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht auch warst in Rokycani, aber da war es so verdammt kalt im
Ich
Jugendbewerb.
habe schon gehört, ja.
Und ja, es ist einfach ganz, ganz viele Erinnerungen und eine durchaus schöne Woche mit viele coole und gute Kegelergebnisse. Ja, und die Bahn hat auf meinen Wurf gut funktioniert. Da denke ich gerne dran zurück.
Vielleicht ist das auch so ein Punkt, der dich und deinen Club dann dazu gebracht haben, das auch zu machen. Eine Frage noch zur Schnellfragerunde. Erklär bitte deinen Spitznamen. Maxi und Max sind naheliegend, aber
Selbsterklärend.
Moonwalker? Moonwalker.
Moonwalker.
Wie,
Ja,
wieso, weshalb?
das ist eine ganz lustige Geschichte. Vor ungefähr 30 Jahren, plus minus, war mein Papa mal für ein Jahr Lehrer. Der war in Kramsach in Tirol an der Schule Lehrer. Ich weiß gar nicht genau, was er unterrichtet hat. Und damals war einer seiner Schüler ein gewisser Strein Roland. Ich weiß nicht, ob der was sagt.
Ja.
Aber das ist ja wahrscheinlich auch einer der bekanntesten österreichischen Kegler, bekanntesten Tiroler Kegler. Und der Roli hat mir das so erklärt, dass damals der Michael Jackson ganz in war mit seinem Moonwalk. Und mein Nachname Montaler ist dann irgendwie auf Montaler, Moonwalker gekommen und scheinbar war von meinem Papa der Lehrer Spitzname Moonwalker. Ist mir erzählt worden. Und dann, ja, keine Ahnung, 20 Jahre in der Zukunft, gehen Kramsach auf die Kegelbahn, lest der Roli meinen Nachnamen, fragt mich, ob ich halt den Ernst kenne, er ist mein Papa. Ja, und seitdem bin ich der Moonwalker.
Auch eine sehr schöne Geschichte. Und ja, Rulli ist ein Begriff bei mir und ich vermute auch bei vielen in Deutschland.
Ja.
Genauso wie Florian Fritzmann, der bei euch beim KV Schwarz jetzt ins zweite Jahr geht. Habt ihr keine guten österreichischen Spieler, dass ihr die Deutschen importieren müsst? Nein, Spaß. Aber das ist auch ein spannender Move, der zumindest dazu geführt hat, dass jetzt, glaube ich, jeder in Deutschland den KV Schwarz kennt, wenn man es nicht vorher schon getan habt. Ihr habt als Club sehr viel schon erlebt. Du hast es gesagt, international seid ihr dort vertreten. Ihr seid auch in der österreichischen Superliga mit vorne dabei. Könnt die Großen ärgern. Für den ganz großen Wurf hat es noch nicht gereicht, aber ihr seid sehr gut aufgestellt. Beschreibe uns doch mal deinen Club, wie du ihn siehst und vor allem, was wir über ihn wissen müssen.
Ja, ich sag, was man bei unserem Club sagen muss. Vor 10 Jahren haben wir die Kegelbahn gewechselt. Oder sind wir übersiedelt, so muss man sagen. Wir waren zuerst in Jembach. Von 1979, glaube ich, das Gründungsjahr bis 2016. Und dann haben sich in Schwarz, hat sich ein Verein aufgelöst und wir haben die Chance gekriegt, dass wir da komplett übersiedeln als Verein. Wir haben schlussendlich gehabt mehr Trainingszeiten, eine schönere Kegelbahn und deswegen ist die Entscheidung dann auch nicht so schwer gefallen. Und genau in der Zeit hat sich bei uns im Vorstand und generell in der Vereinsphilosophie ein bisschen was geändert. Weil in Tirol sind die Kegelvereine, wie soll man sagen, etwas konservativer gewesen. Es war jeder in seiner Liga, die Meister von der Tiroler Liga, die haben immer aufs Aufstiegsrecht verzichtet. Das heißt, es wollte nie mehr in die Bundesliga aufsteigen. Da hat es genau einen Verein gegeben und in der Superliga war gar kein Verein. Und wir haben damals gesagt, wir wollen Chancen bieten, wir wollen uns da weiterentwickeln, wir wollen in die Superliga kommen. Und dann haben wir eine Saison Bundesliga nur in Jembach gespielt, dann eine Saison Bundesliga in Schwarz und das dürfte die Saison, ich glaube, 16, 17 gewesen sein, die haben wir dann gewonnen. Dann sind wir aufgestiegen mit nur Tirolern und ja, haben wir die erste Superliga-Saison gespielt und dann haben uns die ganzen anderen Mannschaften ein bisschen belächelt, sage ich mal, weil wir eine sehr, sehr schwere Heimbahn gehabt haben und unsere besten Schnitte waren 550 Heimschnitt. Und dann, wenn du halt mit 600 Schnitt in der Superliga siehst, denkst du, okay, die Tiroler, die haben ja keine Chance. Ja, eine Saison können sie probieren und dann wieder runter. Dem war aber nicht so. Nach zwei Spieltagen haben wir schon 3 Punkte gehabt und natürlich waren wir im unteren Drittel dabei, aber wir haben uns dann in der Klasse gehalten. Und dann hat langsam der weitere Aufschwung begonnen, sage ich mal. Weil, ja, wir wollten immer uns weiterentwickeln. Wir wollten Chancen bieten und so hat es dann angefangen. Wir haben zuerst eine Superliga-Mannschaft gehabt, sind immer besser geworden. Dann hat unsere zweite Mannschaft gesagt, weil wir ganz viele junge Spieler gehabt haben, die so mein Alter ein bisschen älter sind, dass wir in die Bundesliga wollen, also in die zweithöchste Liga in Österreich. Dann haben wir eine zweite Mannschaft, haben wir uns qualifiziert in der Tiroler Liga, haben Relegation gespielt, haben uns da wieder qualifiziert, sind aufgestiegen. Und so ist dann weitergegangen. Wir waren wirklich bei allem dabei, was es gegeben hat. Wir haben uns dann über den Cup das erste Mal für den NBC-Pokal 2019 qualifiziert und sind dann mit, ich glaube, 16 oder 18 Leuten unten gewesen, haben Mozart Stimmung gemacht. Und das hat uns eigentlich bis jetzt immer ausgezeichnet. Wir wollten was erreichen, wir haben viel gemacht, wir waren laut. Wir waren aufmerksam, wir waren motiviert. Wir haben eigentlich immer das Motto gehabt, also Stillstand ist ein Rückschritt. Wir wollten uns immer weiterentwickeln. Wir schauen auf die Saison, wir schauen auf nächste Saison, wir schauen schon auf übernächste Saison. Ich sage, das war dann auch mit Flo so ein Schritt. Wir sind jetzt zweimal hintereinander 4. Platz geworden, dann einmal 5. Platz in der Meisterschaft und es ist nach oben nicht viel gegangen, aber nach unten nicht. Und dann haben wir halt gesagt, wollen wir weiter rauf? Wollen wir uns weiterentwickeln? Wollen wir Top 3 oder vielleicht sogar noch höher? Und dann ist die Antwort auch für die Spieler relativ schnell gekommen. Ja, wollen wir. Und ja, dann ist die Entscheidung gefallen, dass wir gute Spieler zu uns holen. Und trotz allem ist im Verein immer nur ein familiäres Klima. Also ich sage, der Zusammenhalt ist uns ganz, ganz wichtig. Wir schauen, dass bei den Spielen, es funktioniert natürlich nicht immer, aber wir schauen, dass irgendwo Leute da sind, dass man die erste bis zur 5. Mannschaft unterstützt. Wir haben eine Damenmannschaft, die mittlerweile Superliga spielt. Also ja, wir sind einfach bei jedem Blödsinn dabei und ich glaube, das ist das, was uns irgendwo ausmacht.
Und nicht nur bei den Männern habt ihr quasi investiert oder gesagt, ihr geht den nächsten Schritt und holt euch starke Spieler, sondern auch eine starke Spielerin. Niki Kunova ist gekommen zu euch, hat gewechselt und hat der Frauenmannschaft auch einen guten Schub nach vorne gegeben. Für mich klingt es jetzt, wenn du das so erzählst, nach einem großen Plan. Wie soll der weitergehen?
Naja, man muss schauen, beim Plan, wie ist der aktuelle Stand und wo will man hin? Letzte Saison, ich glaube, das kann man auch noch sagen bei der Niki. Wir haben ja einen Vorteil, ich sag mal, von der geografischen Lage in Österreich. In Westösterreich gibt es weder im Damen- noch im Herrenkegelsport wenig Anspielstationen, weil es einfach wenig gute Vereine gibt. Die sind einfach in Österreich sehr ostlastig. Und dann haben wir halt ein großes Einzugsgebiet, weil zum Beispiel Italien und Südtirol, da wohnt die Niki mit ihrem Mann, mit dem Erik. Und die ist nach Rosice für die wichtigen Spieler immer hin und her pendelt. Und das ist halt Mozer Anstrengung. Und das war dann einer der Gründe, warum sie gesagt hat, sie will zu einem näheren Verein. In Italien hat es damals nicht wirklich Optionen gegeben, weil die spielen nur mit 4er-Mannschaften. Und Südtirol nach Schwarz sind ungefähr 2 Stunden Autofahrt, 1:30 Stunden, je nachdem, von wo man kommt. Aber das ist dann alles im machbaren Bereich. Und auf deine Frage jetzt zurückzukommen, vor der letzten Saison haben wir uns mal einen klaren Plan ausbastelt, der Hannes und ich. Wir haben gesagt, was wollen wir in den nächsten 1 bis 3 Jahre erreichen? 3 bis 5 Jahre und 5 plus Jahre. Und in kurz- bis mittelfristig haben wir gesagt, wir wollen uns als Top-3-Mannschaft in Österreich etablieren, bei den Herren. Bei den Damen wollen wir auch da hinkommen. Das ist von mir ein ganz großes persönliches Ziel. Ich möchte einmal in der Champions League spielen mit KV Schwarz, für den KV Schwarz. Das ist, ja, so ein kleiner Traum, der aktuell noch verwehrt geblieben ist, aber ich hoffe in Zukunft, dass wir das schaffen. Und ganz langfristig ist unser Ziel, dass wir uns mit Tiroler Spielern langfristig etablieren. Dass wir schauen, dass wir eine junge Mannschaft haben, die gut ausgeglichen ist, mit der man langfristig Erfolg haben können. Weil natürlich ist es lässig, wenn man gute Legionäre immer holt, aber zu viel Wechsel in der Hinsicht ist ja auch nicht gut. Man will dann mal wirklich seine Basis, sein Fundament geschaffen haben und dass man dann nur an den richtigen Schrauben drehen kann, wo man noch besser werden will. Aber das ist, glaube ich, unser nächstes Ziel, dass wir da einfach nachhaltig langfristig arbeiten, dass wir uns auch langfristig etablieren können und lang da dabei bleiben und nicht in 1, 2, 3 Saisonen sagen, tschüss, das war's. Das, ja, glaube ich, wollen wir nicht.
Jetzt habt ihr Spitzensport bei euch im Verein. Du hast gesagt, 5 Mannschaften sind es. Wie sieht es mit der Jugendarbeit aus? Wie ist denn der Stand? Weil das ist ja eigentlich die Basis, die zu eurem Fernziel, Tiroler Spieler in der Superliga zu haben und dort mit erfolgreich zu sein. Ja, die Basis, die Voraussetzung. Wie ist der Jugend, die Jugendarbeit bei euch?
Die letzten Jahre war sie sehr gut. Bis, so ehrlich muss man auch sein, bis die WM angefangen hat. Dann ist sie ein bisschen mehr auf der Strecke geblieben, einfach aufgrund von Zeitaufwand. Jetzt, was leider auch dazu gekommen ist, die Person, was mir das Kegeln beibracht hat, 2 Jahre lang unser Jugendtrainer, ist jetzt im Jänner leider verstorben. Das macht die ganze Situation natürlich auch nicht leichter. Wir haben ein paar Jugendspieler, zum Beispiel von Steinroli, der Sohn, der Raphael, der hat bei uns jetzt eine Sonderregelung gekriegt, dass der mit seinen 9 Jahren, also nur in der U10, schon in der Meisterschaft mitspielen darf und tatsächlich auch wirklich, wirklich gute Ergebnisse spielt, trotz der kleinen Kugel und allem. Aber wir haben, wie soll ich sagen, punktuell haben wir ein paar gute Nachwuchsspieler, aber bei uns fallen gerade die ganze Jugend so ein bisschen raus. Da ist mein Jahrgang dabei, die Colin, der Laura, Gstrein, Franziska, Kofler, Thomas, Schrettel, Marco, Dummer, Marco, Falzberger, Stefan, Haselwander, Patrick. Das war so meine Generation und wie wir damals mit der zweiten Mannschaft aufgestiegen sind und die ersten Saisonen gespielt haben, waren wir also 23 Spieler. Und ja, die sind halt jetzt Mitte 20. Aber das ist dann nach der WM sicherlich ein Punkt, wo wir wieder mehr aktiver werden müssen, wo wir mehr mit Schulen zusammenarbeiten müssen und wo wir sicherlich auch wieder gute Talente und nette Leute finden werden.
Und da wäre es nicht die erste WM, die da auch eine gewisse Euphorie auch auslösen kann und auslöst. Das sieht man in anderen Sportarten. Ich denke da jetzt gerade an das Thema Handball, auch an das Thema Basketball, Weltmeister, Europameisterschaften, Olympia haben dort auch zu einem Boom geführt. Und das ist vielleicht im Kegeln jetzt nicht national, wie es bei den großen Sportarten ist, aber im Lokalen könnt ihr ja jetzt dann in der nächsten Zeit ganz gute Werbung machen für euch, für den Sport bei euch in der Region. Lass uns wieder zurück zur Weltmeisterschaft kommen. Wobei eine Frage noch. Wie groß ist der KV Schwarz? Wie viele Keglerinnen und Kegler habt ihr?
Ungefähr, du hast ja eh schon gesagt, 5 Mannschaften plus eine Damenmannschaft. Das heißt 3 Sechsermannschaften und 3 Vierermannschaften und ungefähr 45 aktive Kegler haben wir bei uns.
Und die sind gerade dabei, die einen mehr, die anderen weniger, die Weltmeisterschaft auf die Beine zu stellen. Du hast vorhin kurz angefangen schon, ich war kurz davor, dich schon zu unterbrechen, dass wir jetzt darüber sprechen, zum Thema Idee, Gedanke. Nimm uns nochmal bitte mit in den Moment, wo ihr gesagt habt, wir machen das.
Ja, wie gesagt, bei mir war das immer schon ein bisschen so im Hinterkopf, so ein Traum, wo ich gesagt habe, irgendwann will ich das machen. Und dann ist mir eben der Hannes schon zuvor gekommen mit der Idee oder mit der Initiierung von der ganzen Geschichte. Seine ursprüngliche Idee, muss man auch sagen, in Schwarz, unsere Bahnen werden immer älter. Und er hat gesagt, wir wollen neue Kegelbahnen haben und das könnte man ja verbinden damit. Es würde ja super in einem gehen, da stehen dann 8 neue Kegelbahnen, davon könnte ja der KV Schwarz 4 haben.
Hättet auch einfacher haben können, aber okay, erzähl bitte weiter.
Ja, und eben der Hannes, der war Vizepräsident beim ÖSKB schon mal und eben mein Papa und der Werner durchgehend im Verein, in Vereinsfunktionen. Und so ist die Idee halt entstanden und eben das Wichtigste war mal, zuerst zu prüfen, ist es realisierbar? Man braucht eine Halle, wo man das aufstellen kann, was im Nachhinein leider auch ein sehr leidiges Thema war, weil wir können ja nicht in der Halle spielen, wo wir spielen wollten. Und dann braucht man halt die Zusagen, man braucht Förderungen, man braucht Unterstützung von Stadt, Land, Bund, Gemeinde, alles zusammen. Du musst mal mit den Leuten reden, seid es bereit, da im Organisationskomitee mitzuhelfen. Du musst dann mit dem Verein reden und sagen, hey, Mitglieder, wer ist bereit, da ehrenamtlich mitzuhelfen, Schichten zu übernehmen? Und so ist die Idee langsam entstanden. So haben wir immer das prüft, ob das funktioniert. Und wir sind dann für uns zum Schluss gekommen, ja, wir als Verein können das schaffen. Es wäre zwar eine riesengroße Aufgabe, aber wir glauben, dass wir das schaffen können. So eigentlich nach dem Motto, wenn nicht wir, wer kann es dann schaffen? Und in Österreich war ja schon lange kein so großer Bewerb mehr. Das letzte Mal 2010 in Ritzing. Ich glaube, dazwischen war noch einmal ein Weltpokal. Aber eben die großen regelmäßigen Bewerber sind ausgeblieben. Und deswegen sind wir dann auch auf den ÖSKB zugegangen und haben gesagt, wir wollen uns bewerben. Bitte bemüht euch darum, dass wir da die Weltmeisterschaft bekommen. Haben dann die ganzen Empfehlungsschreiben eingeholt und sind natürlich auch in Kontakt und standen mit dem Vorstand vom ÖSKB. Und ja, dann 2022 ist die Bewerbung gekommen und eben auch die Vergabe gewesen.
Warst du damals mit dabei in Estland, als es hieß, ich weiß gar nicht, was man beim Fußball sagt, wird dann was Zettel hochgehoben, Germany wurde gesagt, bei der WM 2006, das habe ich gerade im Kopf, aber ich glaube, beim Kegeln ist es weniger spektakulär. Warst du dabei?
Indirekt. Ich war gerade auf dem Rückweg von Estland nach Lettland im Bus, weil ich selbst bei der Weltmeisterschaft gespielt habe und am letzten Tag, oder ja, ich glaube am letzten Tag von der U23 müsste genau. Dann die Konferenz gewesen sein. Oder am nächsten Tag, so, wir haben nur mal übernachtet. Ja. Nächsten Tag war die Konferenz und wir sind dann auf dem Rückweg zum Flughafen gewesen, nach Riga, glaube ich, heißt die Hauptstadt. Mhm. Und ja, irgendwann haben wir dann einen Anruf erhalten von Lepsche Andreas, damals Vizepräsident ÖSKB und WMBA oder MBC.
MBC, genau.
Und hat uns mitgeteilt, KV Schwarz oder Österreich hat die WM 2026 erhalten.
Wie war das der Moment für dich, das Gefühl?
Ich habe das im ganzen Verlauf öfter gehabt, wo man so einzelne Bewerbungsschreiben oder Empfehlungsschreiben gelesen hat oder gewusst hat, es ist offiziell, es geht einen Schritt weiter. Ich für mich persönlich, ich bin dann immer da gehockt, habe irgendwelche Musik gehört, war ein Fenster ein bisschen ausgeschaut, wenn ich mit dem Zug oder mit dem Bus gefahren bin und habe vielleicht so ein Grinsen, so ein bisschen ein Lächeln auf die Lippen gehabt und war einerseits glücklich, andererseits voller Euphorie, irgendwo ein bisschen dankbar, dass wir in der Situation stehen dürfen und ja, ich habe mich einfach gefreut.
Und ab dem Zeitpunkt spätestens war dann klar, ihr müsst euch mit ganz, ganz vielen Dingen beschäftigen. Was war auf der To-Do-Liste, wo du im Vorfeld nicht mitgerechnet hast, dass das draufsteht?
Ja, es gibt viel. Ich glaube, unser größtes Problem war, ich habe es ja gerade schon mal kurz anklingen lassen, wir haben nicht in der Halle spielen können, wo wir spielen wollten. Ich weiß nicht, warst du schon mal in Schwarz auf der Kegelbahn? Ich glaube nicht, oder?
Es steht noch auf meiner Liste, genau. Du weißt es sehr gut, dass ich da noch nicht war. Aber ich habe es mal vor, euch zu besuchen auf jeden Fall. Wenn es nicht zur Weltmeisterschaft klappt, dann danach.
Und die Kegelbahn, die ist ja in einem Sportzentrum. Da ist ein Fußballplatz dabei, Baseballplatz und eben auch eine sehr große Turnhalle von der Schule nebenan. Und die wollten wir haben. Haben wir mit dem Direktor geredet gehabt und haben einmal die mündliche Zusage gehabt. Und das wäre super gewesen, weil erstens von der Anlieferung her wäre es da relativ gut gegangen für einen Bornbauer und es wären Kabinen und Infrastruktur und das ist alles da gewesen. Und irgendwann hat es dann aber einen Direktorenwechsel gegeben und der Neue war dann nicht mehr ganz so begeistert, weil der WM-Aufbau auch in die Matura-Zeit, also in Deutschland Abitur fällt. Und ja, es war schwierig, weil du musst dann die Turnhalle doch halt 6 Wochen reservieren oder hergeben. Und ja, wir haben dann nur mal mit der Stadt reden probiert. Es ist eine katholische Kirche, also mit der Diözese. Dann hat es da wieder geheißen, ja, ist okay. Dann ist wieder zurückgerudert worden. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, die Schule oder steht nicht so hinter uns, wie wir das gern hätten. Wenn wir da jetzt schon 3-4 Jahre davor Probleme haben, dann wird das sicher nicht besser werden. Und da ist es eigentlich am größten Kipppunkt gestanden, weil wir gesagt haben, ja gut, wir brauchen eine Halle, wo wir eine WM-Bahn reinbauen können. Und wenn wir da keine finden, kann man nichts machen. Und in Schwarz gäbe es nur eine zweite Halle, aber da spielen die Handballer drinnen. Und die Handballer in Schwarz sind auch sehr erfolgreich. Und die Zeit fällt genau rein. Es könnte nämlich sein, falls sie, ich weiß jetzt nicht, in der Liga oder im Cup-Bewerb weit kommen, also Halbfinale plus, brauchen sie zu dem Zeitpunkt die Halle noch. Wenn nicht, wäre sie frei. Und mit dem kann man auch nicht spekulieren.
Ja.
Und ja, dann haben wir mal so die Schulen ein bisschen abklappert und geschaut, was geht. Aber da war dann einfach von der Größe her nichts Passendes da. Und dann sind wir zum Schluss auf die Idee gekommen, wir können nur in der Nachbargemeinde fragen, in Stans, weil die eine Tennishalle haben. Dann haben wir mal mit dem Bürgermeister geredet, haben uns die Maße angeschaut. Das hätte theoretisch reingepasst. Haben mit dem Bürgermeister geredet. Und da war vom ersten Gespräch und da, ja, kann man machen. Ganz einfach. Also ganz unkompliziert, wo man, ich sag mal, die gute alte Handschlagqualität noch gehabt hat. Man ist aus der Besprechung aus und hat gewusst, das passt. Und ja, dann haben wir mit dem Tennisverein mal reden müssen, ob das okay ist. Aber die unterstützen uns da, die sind da dafür. Und da sind dann halt jetzt ganz andere Challenges drauf oder kommen auf uns zu, weil Anlieferung und Aufbau ist relativ schwierig, weil halt kleinere Türen und schwierigere Zufahrt ist. Und dafür die Kabinen her, wir müssen leider, oder wir müssen mit Container arbeiten, mit Containerkabinen, weil einfach von den Gegebenheiten in der Halle nicht mehr da ist. Das ist ein bisschen schade, aber wir probieren da trotzdem das Beste draus zu machen, weil, ja, wir haben uns dafür alles beworben gehabt und dann alles wieder hinschmeißen, das war irgendwie keine Option. Und das war einer der größten herausfordernden Punkte, mit denen ich davor jetzt nicht so gerechnet habe, weil zumindest ich mir sehr sicher war mit der Halle, dass wir die bekommen. Und, was mir gerade einfällt, was auch schwierig war bei der neuen Halle, Internetzugang. Für einen Livestream und alles braucht man gutes Internet. Und das war dann nicht so gegeben, wie man zuerst gemeint hat. Also wir müssen da jetzt extra eine Leitung hinlegen, eine Leitung hinlegen für einen WM-Zeitraum, dass wir da gut genuges Internet haben, dass wir überhaupt livestreamen können.
Das sind die Probleme, die man offensichtlich auch in Österreich hat, dass es in Deutschland an vielen Stellen kein Internet gibt, ist mir bekannt. Das sind die osteuropäischen Länder phasenweise echt viel, viel besser aufgestellt. Aber dann
interessanterweise aus Baltikum.
Das Baltikum auch, genau. Die sind ja sehr digital, ja, Island und Co. Da wird ja deutlich mehr auch digital geregelt. Ja, vielleicht. Vielleicht kommen unsere beiden Länder da auch irgendwann mal hin, dass man problemlos aus jeder Halle einen Livestream machen kann. Zum Thema Livestream kommen wir noch, auch ein viel diskutiertes Thema bei den letzten Wettbewerben. Lass uns noch mal über die Weltmeisterschaft sprechen. Ihr habt euch den Traum erfüllt. Hattet ihr auch irgendwie eine Vision zu sagen, klar, ihr wolltet wahrscheinlich die besten Bahnen, weil ihr die danach eingebaut bekommt. Vermutlich hat das auch eine Auslage zum Bahnbauer gegeben. Aber habt ihr eine Vision? Wolltet ihr die beste Weltmeisterschaft der Geschichte machen? Wolltet ihr die familiärste, weil ihr als Verein ja auch, du sagst es, dein Papa ist beteiligt, man ist es bei anderen Clubs auch so. Hattet ihr irgendeine Vision, ein Ziel mit dieser Weltmeisterschaft, irgendwas zu erreichen oder was darzustellen?
Ja, wir haben am Anfang mal ganz größenwahnsinnig gesagt, wir wollen die beste Weltmeisterschaft organisieren, die es jemals gegeben hat. Weil, man, ich bin immer nur von der Meinung, wenn du nicht mit deinem Ziel herangehst, dass du das Beste auf die Beine stellen willst, dann ist irgendwo das falsche Ziel. Ich bin mittlerweile davon ein bisschen abgekommen. Ich bin froh, wenn wir die 3 Wochen unbeschadet überstehen und alles mehr oder weniger reibungslos abläuft. Ich glaube, wie es bei einer Veranstaltung ist, je kürzer der Vortrag, da treten dann noch ganz kleine Probleme aus. Ja, ich sage, wir wollten natürlich die beste Weltmeisterschaft machen. Wir haben ganz viele Ideen gehabt, die immer nur sicher gut wären, aber halt einfach an der Umsetzung oder an den Möglichkeiten scheitert, von finanziellen Möglichkeiten her, von personalen Möglichkeiten her. Ja, wir reden dann eh nur über Livestream, aber als ganz einfaches Beispiel, wir hatten überlegt, mehrsprachig zu kommentieren. Jetzt müssen wir überhaupt schauen, ob wir einen Kommentar für den Livestream finden, weil es einfach verdammt viel Zeit ist, was drauf geht. Und dass man da wen findet, freiwillig, der das macht, sich auskennt, eine gute Stimme für das hat, das, ja, das alleine schon eine Challenge. Und wenn du das dann zwei- oder dreisprachig machen willst, wäre sicher cool, würde sicher viele Leute abholen, aber ja, für uns leider nicht umsetzbar.
Ich finde die anderen Punkte noch spannend. Willst du uns noch ein Beispiel bringen, was ihr noch für Ideen hattet, was aber nicht realisier- oder finanzierbar war?
Ja, von mir zum Beispiel ein Traum von der Bahn selber. Ich hätte gerne ganz viel mit Licht gearbeitet, mit LEDs der Bahn entlang und draußen, dass man wirklich so ein kleines Lichtspiel machen kann. Weil, ja, ich habe immer gesagt, bei der Weltmeisterschaft, wenn man an eine WM denkt, dann ist wahrscheinlich die Bahn das Erste, was du im Kopf hast. Zum Beispiel, du hast das eh schon gesagt, Rokitsanis sind die schwarzen Platten. In Estland ist es weiß, schwarz, blaue gewesen. Einfach die Flagge. In Speichersdorf war es der Spider-Man und ich will für Schwarz das natürlich auch haben. Ich will nicht, dass man sagen, das war eine von vielen, sondern das soll diese eine WM sein. Und das war mal mein Ziel, mein Traum, dass man da vielleicht mit Licht bisschen was macht. Ja. Hat sie dann auch nicht gespielt schlussendlich, aber fände ich immer noch eine coole Idee.
Vielleicht bekommst du ja nochmal die Chance. Oder, was ja auch manche machen, kannst dich beruflich in dem Bereich ein bisschen austoben. Und wenn es nicht nur unbedingt eine Weltmeisterschaft ist, vielleicht ist es ja dann mal ein Mannschaftspokal oder ähnliches. Wenn wir jetzt nochmal auf die To-Dos gucken, ihr habt vielleicht ein bisschen mehr als andere Veranstalter oder andere WM-Ausrichter, so ist der richtige Begriff, denn ihr seid auch Veranstalter. Es ist nicht der österreichische Sportkegelbund, der ÖSKB. Deutschland ist das war mir bis zu der Info auch nicht unbedingt bekannt, aber dass der DKPC, also der Verband, oft der Veranstalter ist und der Club, der Verein dann der Ausrichter. Ihr seid beides. Warum habt ihr euch für diesen, ja, vielleicht auch risikoreicheren Weg entschieden?
Ja, es gibt da 2 Gründe dafür. Der erste ist, dass wir gesagt haben, wenn wir das machen wollen, schaffen wir das nur zusammen als unserem Team, weil wir einfach wissen, wie wir gegenseitig ticken. Ich habe es eh schon erwähnt, unser Dreiergespann voran, das funktioniert einfach. Und alle Personen, die dazu arbeiten, die verfolgen das gleiche Ziel und die gleichen Wege. Und wir haben gesagt, wenn wir das machen wollen, dann brauchen wir die Einheit auch. Und da wollten wir uns, wie soll ich sagen, nicht reinfuchsen lassen, weil wir für uns selber da einfach die Sicherheit haben wollten. Wir wollen die kurzen Wege haben. Und natürlich arbeitet man mit dem ÖSKB und allen zusammen. Aber wir wollen da einfach die Oberhand haben, dass wir steuern können, wie schnell geht was, wie dringend ist was. Und der zweite Punkt ist, eigentlich ganz simpel. Wir wollten die Weltmeisterschaft veranstalten. In Österreich, der ÖSKB ist nicht auf uns zukommen, sondern wir sind auf den ÖSKB zukommen. Wir haben gesagt, wenn wir das veranstalten wollen, dann wollen wir auch Veranstalter sein. Und da hat es auch von ÖSKB-Seiten keine Probleme gegeben, muss man auch sagen. Haben sie uns großartig unterstützt, vor allem jetzt mit Pfeiffer Thomas, das ist der Medienreferent, der einen Kontaktor hergestellt hat mit dem Knüttner Alexander, das ist neuer Vizepräsident, haben wir wirklich zwei sehr, sehr engagierte Ansprechpersonen gefunden, die sich auch sehr viel einbringen im positiven Sinne und uns da mit Kontakten und ja, was auch immer unterstützen. Aber eben, wir haben gesagt als Verein, wir wollen das veranstalten. Es war nicht der ÖSKB, es war nicht der DSKV oder wer auch immer. Es war unsere Idee. Und deswegen haben wir dann auch gesagt oder gefragt, ob das okay ist. Und die Rolle des Veranstalters ist auf uns übertragen worden. Mit allen Vor- und Nachteilen, was da halt dabei sind.
Schön, dass ihr euch einigen konnte, dass es unabhängig von Sportart, unabhängig von den handelnden Personen in der aktuellen Zeit ja leider nicht immer der Fall, dass man sich so einigen kann. Wenn du jetzt sagst, Vor- und Nachteile, die Vorteile liegen auf der Hand und ich glaube, viele können das nachvollziehen, dass gerade mit Blick auf Orga wenig Beteiligte auch viel erreichen können, beziehungsweise schneller Entscheidungen treffen können. Was sind die Nachteile, die auf euch dazukommen?
Ja, was die Nachteile sind, wir sind haftbar für alles. Wenn etwas nicht funktioniert, wir stehen halt als Verein in der Bringschuld. Ich sage, du kannst natürlich einerseits dein Image, deine Reputation schädigen, obwohl den Gedanken wir jetzt nie wirklich gehabt haben, aber gehört dazu, wenn man kurz davor eine Weltmeisterschaft absagt oder sie in die Hose geht, fällt es natürlich negativ auf den Verein zurück oder auf den Veranstalter. Und vom finanziellen her, also wir als Verein müssen das natürlich stemmen. Und wenn das nicht gewinnbringend ist oder ja, wenn es da Probleme gibt, sind wir als Verein dann verantwortlich für das alles. Und unser Obmann, der Werner, und auch der Chef vom Organisationskomitee, dem ist das sehr bewusst und das ist eine Riesenverantwortung, die der da trägt, allein durch, weil er für alles haften muss, falls etwas nicht passiert. Und ja, das hat ihm, glaube ich, sicher auch die eine oder andere bange Stunde, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schon ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, weil ja, so eine WM kostet nicht gerade wenig Geld. In der heutigen Zeit ist es, ja, die letzten Monate, Jahre ist ja doch alles nur mal rasant teurer geworden und die ganzen Betriebe und Sponsoren sind sparsamer. Das ist eine Challenge, was man da machen muss. Und muss ich wirklich sagen, ein großes Risiko. Also wir haben einen Sponsor, der sagt, der will, dass die Weltmeisterschaft durchgeführt wird. Und dann sind wir sehr dankbar, weil ohne den hätten wir einfach nicht die Sicherheit, dass wir das machen könnten.
Du hast die Finanzierung angesprochen. Es ist ein Mammutprojekt und jeder, der ein bisschen eine Ahnung hat, was Kegelbahnen kosten, die ja dann ja auch die nicht weiterverkauft werden oder ähnliches, also die ihr dann auch ja auch fix bezahlen müsst, auch Hallenmiete, Veranstaltungstechnik für, wie hast du gesagt, rund 3 Wochen, 4 Wochen, die das dann auch bei euch sein werden. Gib uns mal einen kurzen Einblick bitte in eure Finanzierungsplan. Auch darüber haben wir im Vorfeld gesprochen. Finde ich gut, dass ihr das auch offen macht. Zum einen was auf der Kostenseite und zum anderen auch, wie ihr diese Kosten ja wieder refinanzieren wollt.
Wir wollen auch damit offen umgehen. Man muss ja nicht in jedes Detail gehen, aber für uns kostet so eine Weltmeisterschaft zum Organisieren zwischen 350 und 400.000 Euro. Und zusätzlich bei uns kommt dann nur der Bahnankauf dazu, weil wir 4 Bahnen davon kaufen. Ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, aber bei einer Kegel-WM kauft man ja grundsätzlich die Bahnen nicht, man mietet sie leih. Und ja, du mietest 8 Bahnen und danach kaufen wir von den 8 Bahnen 4 an. Das ist natürlich ein Riesenkostenfaktor und ich sage, finanzieren tut sich das durch einerhand öffentliche Gelder, durch Unterstützung von Stadt und Gemeinde bei uns, von Bund und Land, wo man die normalen Sportförderungen, Großveranstaltungsförderungen bekommt und ja, sonst halt nur Sponsoring. Und bei der WM selber dann durch Merchandise-Verkauf, Ticket-Einnahmen, Livestream-Einnahmen und ja, so ganz schnell und ganz grob gesagt setzt sich mal die Finanzierung von so einer WM zusammen.
Und am Ende schwarze Null oder soll dann auch was Positives bei euch rausspringen. Ich spiele darauf an, dass ihr ja auch ein bisschen großzügiger kalkuliert habt. Auf der einen Seite ein bisschen weniger und auf der anderen Seite ein bisschen mehr auch in die Kalkulation mit reingestellt habt.
Sagen wir es mal so, solange es kein Minus ist, dann passt's. Okay. Also jeder Euro Gewinn ist ein Euro Gewinn. Ob jetzt die Arbeit dafür steht oder nicht, ist vielleicht eine andere Frage. Aber wir als Verein, das haben wir uns ja sicher, also ruinieren uns finanziell damit nicht und werden wir nicht. Das Ziel ist natürlich, dass man Plus macht. Wie viel muss man dann schlussendlich schauen? Wie viele Tickets kann man verkaufen? Wie viele Zuschauer kommen tatsächlich? Wie sehr ist der Livestream beliebt? Ja, ich habe es eh schon ein bisschen erwähnt, Sponsoring-Suche hat sich jetzt nicht als leicht gestaltet, aufgrund von vergangenen Ereignissen über Pandemie, Kriege, große Inflation etc. etc. Ich glaube, das Problem kennt eh jeder Verein. Ja. Und es ist da jetzt halt vielleicht eine Nummer drüber, aber im Prinzip ist das das Gleiche.
Ich glaube, das weiß jeder und sieht jeder und spürt auch jeder, dass die Wirtschaft sich verändert hat. Lass uns mal über den Punkt sprechen, den man noch beeinflussen kann. Und da möchte ich auch Werbung machen. Ich habe nämlich geguckt, 4,5 Stunden fahre ich aus der Mitte von Deutschland, aus dem Norden von Bayern, mit dem Zug zu euch. Also ist das für viele durchaus machbar. Deswegen nutzt die Chance und fahrt da mal hin. Wie gesagt, mit dem Zug ist das, glaube ich, an einem Tag hin und zurück auch machbar.
Ja,
unabhängig davon ist die Region auch schön zum Urlaub machen, wo ihr zu Hause seid. Ticketpreise, wie seid ihr da vorgegangen und was muss man aufbringen, um bei euch die Weltmeisterschaft vor Ort gucken zu können? Welche Staffeln, Kreiskategorien oder ja, was habt ihr euch da ausgedacht?
Wir haben mal gesagt, für die Jugend wollen wir eigentlich nichts verlangen, weil wir einfach für die Kinder, die sind wahrscheinlich das erste Mal oder das zweite Mal auf der Weltmeisterschaft, für die soll das ein Erlebnis sein. Und ich glaube, jede Person, was zuschaut, schon ein Riesengewinn, weil das hat sich die letzten Jahre immer abzeichnet. Bei einer Nachwuchs-WM ist immer weniger los wie bei einer Erwachsenen-WM. Das ist halt einfach so. Deswegen haben wir gesagt, da sollte es mal gratis sein am Anfang. Und dann haben wir gesagt, für die U23 und für die allgemeine Klasse wollen wir was verlangen. Da haben wir ein bisschen diskutiert. Wir wollten billiger sein jetzt für die letzten Weltmeisterschaften. Trotz allem, wir können es leider nicht gratis machen. Das war eben zum Beispiel ganz am Anfang, das war noch eine Idee, wie wir uns beworben haben, wie viel verlangt man für Livestream, wie viel verlangt man für Eintritt, verlangt man überhaupt was? Gibt es ja auch sehr, sehr viele Seiten oder Meinungen dazu. Und schlussendlich bei uns ist die Entscheidung gefallen durch die Wirtschaftlichkeit. Man muss aus unserer Sicht was verlangen, weil wir sonst mit einem großen Minus aussteigen und das ist nicht möglich. Wir haben da ein bisschen überlegt und haben gesagt, wir wollen es sehr einfach halten mit den Ticketpreisen. Das heißt, wir haben bei der U23 12 Euro fürs Tagesticket und ein Wochenticket für 40 Euro. Und bei der allgemeinen Klasse haben wir ein Tagesticket für 15 Euro und ein Wochenticket für 75 Euro. Und das Kombi-Ticket kostet, glaube ich, 100 Euro. Ja genau, 100 Euro beide zusammen und dann gibt es halt noch Rabatte, wenn Kinder oder was dabei sind. Aber wir wollten das relativ unkompliziert halten.
Und dann ist noch der Stream da und auch da haben wir im Vorfeld gesprochen. Ich weiß, dass das ein viel diskutiertes Thema ist, dass es der Standpunkt gibt, man muss das Kegeln kostenlos anbieten, damit sich auch Menschen dorthin verirren, die spontan gucken wollen. Ich kann aber auch verstehen, dass der Stream kostet, weil Technik kostet. Du hast es erwähnt, ihr müsst extra ein Kabel dorthin legen. Das funktioniert heutzutage auch nicht für einen hohlen Zahn. Wie sieht euer Plan da aus? Und vor allem, was ich ganz wichtig finde, was bekommt man auch dafür, wenn man dann das anschaut? Also du hast schon das Thema Kommentar erwähnt. Welche Pläne habt ihr beim Livestream? Was willst du Stand jetzt auch schon verraten?
Ja, wir können ganz offen drüber reden. Wir haben die Info noch nicht preisgeben, weil wir werden über YouTube streamen. Und da gibt es die Möglichkeit, dass man Kanäle kostenpflichtig abonniert. Und unser Vereinskanal, der KV Schwarz, hat da die Voraussetzungen geschafft. Da brauchst du eine gewisse Abonnentenanzahl und eine gewisse Aufrufzahl, glaube ich. Und ja, schlussendlich der Livestream für die U15 und U19 wird frei verfügbar sein. Und bei der U23 und allgemeinen Klasse wird der ganze Livestream zusammen 25 € kosten. Ja, aus genannten Gründen, ein Livestream, ich hatte selber nicht gemeint, aber mit Techniker, mit Internet hinverlegen, mit Kameras, eben mit der Betreuung, also da kommt echt eine große Summe zusammen und wir brauchen aktuell ungefähr 2000 kostenpflichtige Abonnenten, dass wir das wieder herinnen haben. Ich glaube, jeder kann sich dann ungefähr ausrechnen, was so der ganze Livestream kostet. Das hätte ich ehrlich gesagt nie gemeint am Anfang. Und deswegen sind wir dann relativ schnell zum Entschluss gekommen, wir müssen leider was verlangen dafür. Ich war immer eigentlich der Fraktion Teil, die gesagt hat, ja, Kegelsport gehört gratis gemacht oder frei zugänglich. Und deswegen war es mir ganz wichtig, dass wir über YouTube streamen, weil das für mich die persönlich die beste Plattform ist. Da kannst du am meisten Leute erreichen, auch Personen, die nichts mit Kegeln zu tun haben oder weniger mit Kegeln zu tun haben. Wenn das Kegeln viele ältere Personen hat, die das interessiert, die kennen sich mit YouTube mittlerweile aus, weil Livestream einfach gängig geworden ist. Aber wenn man das halt über irgendwelche anderen Plattformen macht, die man noch nicht kennt, ja, wie soll ich sagen, ist immer die Hürde größer, dass man da wo Geld ausgibt. Man weiß nicht, wie vertrauenswürdig ist das, funktioniert das. Und ich finde die ganze Plattform YouTube an sich einfach angenehmer, weil du kannst stoppen, du kannst pausieren, du kannst zurückspulen, du kannst reinzoomen, etc. etc. Das geht einfach auf vielen anderen Plattformen nicht. Und deswegen haben wir uns da für YouTube entschieden. Livestream wird ausschauen. Wir machen zwei Streams, das heißt Bahn 1 bis 4 und Bahn 5 bis 8. Einfach aufgrund von besserer Lesbarkeit, besserer Erkennbarkeit. Man hat jetzt beide Beispiele bei den letzten Weltmeisterschaften gesehen und ich finde das einfach angenehmer. Ja, genau. Wir werden mit verschiedenen Kameraperspektiven arbeiten, mit verschiedenen Einblendungen. Kommentar sind wir noch nicht ganz sicher, tendenziell eher nicht oder lei über kurze Phasen, weil, ja, weil der Aufwand einfach sehr, sehr hoch ist und das, ja, wir brauchen aktuell bei der Einteilung die Leute in vielen verschiedenen Bereichen. Deswegen müssen wir schauen, ob sich da noch was ausgeht. Und was wir auch machen wollen, ist, bei uns zahlt man quasi für, dass du live zuschauen kannst. Also wir werden es relativ kurz nach den Spieltagen, also nicht Wochen oder Monate später oder gar nicht, wir werden es relativ zügig auf unseren YouTube-Kanal veröffentlichen, dass man das dann normal anschauen kann und das wird dann auch frei zugänglich sein. Also bei uns zahlt man wirklich quasi, dass man sich das live anschauen kann. Und wenn ich jetzt mal an die ganzen Zuhörer reden darf, ich hoffe wirklich, dass sich das einige antun, weil ich weiß, wir haben das auch schon gemacht. Man findet immer Wege, wie man die Kostenbarriere umgehen kann. Aber es ist ja bei uns nötig, dass wir da Geld verlangen und ich glaube, dass man da einen Verein unterstützt. Es ist nicht so, dass das alles in unsere eigene Tasche wandert, sondern dafür, dass man bei der Weltmeisterschaft mit null oder zumindest nur wenig Gewinn aussteigen. Und ja, würde mich freuen über jeden einzelnen Zuseher und ich hoffe, dass wir dann doch einige hundert, eher lieber tausende live dabei haben.
Ich drücke euch die Daumen. Vielen, vielen Dank für die Einblicke auch, die Erklärung und die Herleitung, dass ihr sagt, ihr setzt auf Nutzerfreundlichkeit, dass YouTube einfach führend, die Infrastruktur im Hintergrund, das weiß ich auch aus beruflicher Erfahrung, es ist nicht ohne solche Livestreams über längeren Zeitraum, über mehrere Tage auch auf die Beine zu stellen, die Serverkapazität, das muss funktionieren. Und in der Vergangenheit hat man oft gemerkt, dass das die Herausforderung auch war. Aber auch die Aufzeichnungen, die VODs werden euch nachhaltig helfen auf dem Kanal. Da bin ich überzeugt, dass das gut funktionieren wird. Man wird bestimmt das Finale der Aktiven schon nochmal angucken, weil das noch ein bisschen Clipping macht, ein paar Sequenzen raus. Dann kann das auch beim KV Schwarz ganz gut in den nächsten Monaten und Jahren noch funktionieren. Und auch mein Appell, bitte nicht missbrauchen. Man muss nicht die Wege suchen, die es da gibt, mit Sicherheit. Aber seid so fair und seid so ehrlich. Wenn ihr das am ersten Tag der U23-Weltmeisterschaft macht, dann habt ihr ganz, ganz viel Kegeln für 25 Euro, die, Maxi hat es gesagt, ja auch entsprechend nötig sind, damit das Ganze auch funktioniert. Lass uns noch mal kurz über die Kegelbahn sprechen. Die haben wir jetzt ein bisschen übergangen vorhin. Also ihr werdet von den acht vier Bahnen bekommen. Ich könnte jetzt vermuten, dass ihr euch dann relativ zügig auch für Pauli entschieden habt. Jetzt weiß ich, dass es immer ein sehr großes Geheimnis ist, wie das am Ende aussehen wird. Ich will jetzt da auch nicht, dass du da in die Bredouille kommst. Aber wie war denn kurz, wir haben schon recht viel Zeit, ganz kurz erklärt, der Prozess für euch, was die Kegelbahn angeht, wie seid ihr daran gegangen?
Ja, man hat sich da natürlich die vergangenen Weltmeisterschaften angeschaut und wie wir uns beworben haben, 2021, 2022, hat Pauli die letzten Weltmeisterschaften gemacht gehabt, mit Estland, mit Polen, mit Rakicani und auch gut gemacht gehabt. Deswegen war für uns Pauli eigentlich immer die erste Option. Natürlich hat man sich bei anderen umgehört, andere angeschaut, aber es war für uns eigentlich immer klar, dass es Pauli ist. Und dann mit der Weltmeisterschaft in Varazdin, die zwar für Österreich sehr, sehr erfolgreich war, aber zumindest von bahnbautechnischen
herausfordernd war, vielleicht, wenn wir so zusammenfassen.
Ja, hat das unsere Meinung bestärkt und bestätigt. Ja, wir haben jetzt zum Schluss nur mit dem Gründer oder dem Besitzer von AX geredet. Der wollte auch sehr gerne die Weltmeisterschaft austragen. Schlussendlich waren wir dann aber mit Pauli schon weit fortgeschritten in unsere Gespräche, haben uns die Halle schon besichtigt gehabt und ja, es hat sich von Anfang an eigentlich angebahnt, dass wir das mit dem Stefan durchführen wollen. Er will das mit uns machen. Und ja, wie die Bahn dann ausschaut, glaube ich, werden die Leute früh genug nur sehen.
Ich denke auch.
Wir haben uns auf jeden Fall was überlegt. Ich glaube, so viel kann man auch sagen. Wir wollten ursprünglich Silber haben, silberne Platten, weil Schwarz ist die Silberstadt in Tirol, weil es da ein großes Silberbergwerk gegeben hat. Das war leider nicht möglich. Die Farbe existiert oder kann man so nicht auf die Platte bringen, wie wir das wollten. Deswegen haben wir jetzt eine Alternative suchen müssen und Silber irgendwo ein bisschen anders unterbringen im Design. Aber ich bin zufrieden, wie sie ausschaut.
Silber ist es nicht geworden. Das hast du schon verraten. Und jetzt auch nicht sagen, welche Farbe es wird. Den Spannungsbogen halten wir aufrecht. Aber der Prozess würde mich interessieren, wie man eigentlich dazu kommt, dass vor allem die Vorstellungen von beiden Seiten, vom Bahnbauer und von euch, auch zusammentreffen. Wie seid ihr zu einer Farbe der Platten gekommen?
Ja, ist ganz spannend eigentlich, weil im Anfang vom Jahr ist der Bahnbauer Pauli und der Jens nach Schwarz gekommen. Da haben wir uns die Halle mal angeschaut und dann haben wir über den Vertrag nochmal geredet und dann ist halt irgendwann das Thema gekommen, was machen wir jetzt mit der Plattenfarbe? Hat uns der Pauli, der Stefan eben das erklärt, mit Silber geht nicht, es gibt ein Silbergrau, aber das ist eher so eine Betonfarbe und von dem waren wir jetzt nicht so der Fan. Und schlussendlich schlagt er dann so ein kleines Mapperle auf, wo alles solche Plättchen drin sind, die verschiedene Farben haben. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob man jede Farbe davon nehmen kann, aber zumindest ein Großteil. Und dann kann man sich das mal anschauen. Und das sind, ich weiß nicht, wie groß ist denn das? Das ist 3x3 Zentimeter oder was. Und da braucht man, glaube ich, eine ganz gute Vorstellungskraft. Wir haben es dann so gemacht, dass Stefan wollte uns in die eine Richtung ein bisschen drängen. Wir haben dann über die Richtung überlegt und dann redet man ganz viel und wir haben das Gespräch bei uns auf der Kegelbahn geführt, im Lokal daneben. Und da ist ja eine schön große Glaswand. Und irgendwann habe ich angefangen, dann beim Handy die ganzen Farben, die Farbcodes zum Eingeben und dass man sie aufs Handy macht, dass es halt ein bisschen größer ist, dann auf die Bahn gehalten und dann mal überlegt und angeschaut, wieder weggelegt und nächste Farbe probiert und dann den anderen von der alten Farbe überzeugend probiert. Und so ist das dann ein ganz großes Hin und Her. Ich soll sagen, ganz ein klassischer Vorgang eigentlich, also ohne viel Technik, ohne 3D-Design oder Animationen oder was wir uns da alles vorgestellt haben, sondern ja, also wie wenn man die Wand streichen will, man kauft sich eine Farbkarte, schaut, was passt gut auf die Wand und dann entscheidet man sich.
Und ich bin schon gespannt, wie das Feedback ausfallen wird, wenn man eure Bahnen das erste Mal zu Gesicht bekommt. Gut, wir kommen so langsam zum Schluss. Ich will noch ein bisschen kurz was von dir wissen. Dass es ein Traum ist, dass du das schon lange im Hinterkopf hast und jetzt in den letzten Jahren viel investiert hast. Wie wirst du diese Weltmeisterschaft erleben? Welche Aufgabe wirst du haben?
Ja, ich sag, meine Aufgabe war großteils im Öffentlichkeitsarbeitsbereich und mit dem Livestream verbunden. Das wird jetzt auch noch der Fall sein. Wir haben einen Techniker, der bei uns einen Livestream macht, aber nicht Vollzeit. Das heißt, da werde ich sicherlich viel dabei sein und das machen. Und sonst, ja, unser Organisationskomitee haben wir jetzt von der Einteilung her noch freigehalten. Und ich glaube, es wird irgendwann Mädchen für alles sein. Also man wird am Ende sein, man wird mich sicher mal am Pult hocken sehen, man wird mich mal als Läufer sehen, man wird mich in der Livestreaming-Area sehen, man wird mich Müll zum Räumen sehen, vielleicht beim Eintritt. Ja, vielleicht nach dem Bewerb mal kegeln, wenn noch Motivation da ist.
Ich wollte fragen, ja.
Ich habe schon Spaß selber gesagt, ich nehme einen Schlafsack mit und suche mal Ecke auf der Kegelbahn irgendwo. Aber ich glaube, dass meine 40-Stunden-Woche in der normalen Arbeit, dass das weniger Arbeit ist wie dann die Weltmeisterschaft.
Aber ich gehe mal davon aus, dass dir die 40-Stunden-Arbeitswoche nicht ganz so viel geben wird wie diese Weltmeisterschaft und dass du sie aufsaugst davon, das habe ich damit habe ich gerechnet. Genießt es auf jeden Fall. Jetzt gibt's, glaube ich, einen Höhepunkt, wenn man den herausnehmen möchte. Und das wird sehr wahrscheinlich die Finalduelle der Aktiven sein, Männer und Frauen. Wirst du da auch irgendwo Müll aufsammeln oder hast du da schon einen Plan, wie du die verfolgen willst? Zu Hause im Stream, gell, damit sich die 25 Euro auch lohnen.
Ja, also weit wird es nicht fehlen, weil an dem Wochenende, an dem Samstag, heiratet mein Cousin.
Oh.
Und er hat mir kulanterweise erlaubt, er hat gesagt, falls ich spielen muss, bin ich natürlich freigestellt. Sonst würde er sich freuen, wenn ich dabei bin. Und vermutlich werde ich nicht vor Ort sein am letzten Tag.
Also da musst du aber mit deinem Cousin mal ein ordentliches Wörtchen reden.
Ja, mal schauen.
Vielleicht ist so eine Wendung im Gespräch, die ich jetzt nicht erwartet habe.
Vielleicht ist nach zwei Wochen mal, dass man sagt, ich kann keine Kriegbahn mehr sehen, ich weiß es noch nicht. Aber ja, trifft sich leider ein bisschen ungut, aber ich bin der Überzeugung, dass die anderen das auch ohne mich und ohne meinen Papa gut schaffen.
Ich denke auch, dass du die Basis dafür gelegt hast und ich hoffe, dass es trotzdem so stattfindet, wie du dir vorstellst, wie du dir das wünschst. Jetzt hast du von Merchandising gesprochen, bin auch sehr gespannt, was es geben wird, aber es gibt ja vielleicht auch was du dir als Andenken mit nach Hause nehmen möchtest. Die Bahnen kriegst du, das ist schon mal ein Andenken. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das nehme ich mir mit? Wenn es illegal ist oder nicht erlaubt ist, sag's nicht. Aber willst du ein bestimmtes Andenken? Hast du irgendwas im Kopf?
Na, du hast mich jetzt tatsächlich ein bisschen überrumpelt mit der Frage. Ich bin
kannst ja drüber nachdenken.
Ich bin nie der gewesen, was ich so mega viel mitgenommen habe. Ich habe mir immer so die Akkreditierungen mitgenommen, wenn ich selber auf einer Weltmeisterschaft gespielt habe. Ich habe mir meistens so ein kleines Handtuch oder Socken oder was gekauft. Ja, gute Frage. Ich habe immer gesagt, ich möchte den ersten 600er drauf spielen. Das war deswegen war Ziel. Aber das ist natürlich nichts Physisches.
Gut. Dann schauen wir mal, was letzten Endes für dich als Andenken übrig bleiben wird. Kommen wir so langsam zum Schluss. Was wäre so für dich der Moment, den du auch erleben möchtest? Jetzt haben wir herausgefunden, das Finale der Aktiven wird nicht funktionieren. Aber welchen Moment würdest du gerne in Ruhe erleben und aufsaugen? Ist es das erste Mal die fertige Kegelbahn, ist es die Eröffnungsfeier oder ist es wenn die Halle dann leer ist, weil dann weißt du, dass du es halt geschafft hast.
Ja, ich glaube, du hast so ganz viele Punkte jetzt angesprochen. Es sind so verschiedene Meilensteine. Aber wenn man mal auf die Bahn reingeht und die Bahn steht und man die ersten Würfe spielen kann mit der Tribüne dahinter, das ist sicherlich mal ein großes Ziel. Ich sag, wo ich mich natürlich sehr freuen würde, einfach aus patriotischer Sicht, das war in Österreich, egal wo Weltmeistertitel holt oder super Ergebnisse spielt, da würde ich mir wünschen, oder so, was echt cool wäre, wenn halt dann die Tribüne voll ist und so wie beim Fußball ganz viel so Österreich-Fahnen so kleine geschwenkt werden, so rot-weiß-rotes Fahnenmeer, das hätte natürlich was. Was, ja, dadurch, dass ich am letzten Tag nicht da bin, aber ich meine natürlich danach beim Abbau, ich freue mich auf den Moment, wenn alles vorbei ist, wenn ich mit meinem Team und ja, alle Helferlein und was, wo man dann wirklich einfach zusammensteht, mal anstoßen kann, durchatmen, sagen, wir haben es geschafft. Ja, schlussendlich hoffe ich, dass es möglichst problemlos runterläuft, dass die Leute sagen, wow, was ist aus den Möglichkeiten da gemacht habe, es ist echt cool. Wir erinnern uns gerne dran, wir haben gerne auf die Bahn gespielt, wir sind gerne zuschauen gekommen. Die Bahnen haben lässig ausgeschaut. Ja, es rundherum hat passt, Merchandise hat passt. Ja, ohne dass da großartige Probleme gibt, dass der Stream läuft. Das weiß ich selber, dass das sehr anstrengend sein kann, wenn der stockt und immer abbrochen werden muss. Ja, wie gesagt, eigentlich, dass es rund läuft. Und ich freue mich zum Schluss auf den Moment, wo man drinnen steht und dann wahrscheinlich komplett fertig, aber mit so einer gewissen Dankbarkeit und wow, was war das jetzt, wie haben wir das auf die Beine gestellt? Einfach sagt, danke Männer, danke Mädels, das war ein Wahnsinnserlebnis. Schauen wir mal, ob wir das nun mal machen wollen, aber es war es wert.
Vielleicht habt ihr ja dann Blut geleckt und bewerbt euch nochmal für das ganz große Ding und dann auch in der Schulturnhalle in eurem Sportzentrum. Ich bedanke mich für das tolle Gespräch und vor allem auch für das Foto, das ich schon gesehen habe. Also du warst jetzt, keine Sorge, ihr braucht jetzt nicht auf YouTube rennen, ich werde es nicht zeigen, das bleibt ein Geheimnis. Aber
man kann ja trotzdem nur fragen, also das Foto ist mal unser Inspirationsbild, wie die Bahnen ausschauen werden. Darf ich deine Meinung wissen?
Ich schau mal kurz, Moment. Ich habe es mal aus dem Augenwinkel gesehen.
Also die Plattenfarbe steht und hinten draußen in die Richtung auch.
Wenn ihr noch Kegel statt Pins reinsetzt, sieht mega aus. Ich finde... Ja, doch.
Ist was Neues.
Ist was Neues. Ich muss aufpassen, was ich sage, damit ich nichts verrate, aber sieht mega aus. Ich habe Lust, sie live zu sehen. Fahrt nach Stans, gell?
Stans, ja.
Nicht nach Schwarz, fahrt nach Stans.
Ja, fünf Autominuten weg.
Fünf also, Autominuten.
Wenn es in Schwarz hat, sind die Chancen gut, dass nach Stans kommt.
Und unterstützt diese Verrückten, die da echt was Riesiges auf die Beine stellen. Vielen, vielen Dank, Max, für das tolle, sympathische Gespräch. Maßlos überzogen, aber es war es mir wert. Ich wünsche euch für den Endspurt viel, viel Erfolg und dass es am Ende so rausgeht, wie du es beschrieben hast, wie ihr euch das vorstellt oder vielleicht sogar noch einen Ticken besser. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich sag danke, dass du mich eingeladen hast, dass es der ÖSKB organisiert hat. Ja, ich glaube, wie man merkt, ich freue mich voll auf die Weltmeisterschaft. Ich hoffe, dass ich ganz viele von euch auf der Out triff oder im Livestream, dass die zumindest zuschauen. Es ist eine mega Aufgabe, riesen Herausforderung, aber man wächst nur mit Herausforderungen. Sagt mir als Verein, sind mega stolz, dass wir da Österreich, dass wir Kegelsport in die Welt tragen können, repräsentieren können. Und ja, danke an alle, die da mithelfen, danke an alle, die zuschauen kommen, danke an alle, die gute Ergebnisse spielen wollen werden. Und ja, wir sehen uns im Mai.
Ja, das war Teil 1 des Spezials von Neuner in Serie zur Europa- bzw. Weltmeisterschaft dieses Jahr in Tirol. Teil 2 folgt am Montag in einer Woche, dann mit Spielerinnen und Spielern. Julia Huber feiert ein Comeback im Podcast und Matthias Zatschkowitsch seine Premiere. Ihn habe ich gesprochen, was sie von der doch sehr erfolgreichen letzten Einzel-WM jetzt in dieses Jahr mitnehmen und wie die Vorbereitungen laufen. Seid gespannt, am 27. April geht's weiter hier auf YouTube, Spotify und überall dort, wo ihr 9er in Serie hört. Das WM-Spezial zur Europameisterschaft bzw. Weltmeisterschaft in diesem Jahr ist eine Kooperation, die ich mit dem ÖSKP ins Leben gerufen habe. Vielen Dank an Thomas Tommy Pfeiffer für die Vermittlung. Und jetzt, lange dauert es nicht mehr, dann werdet ihr Teil 2 hören. Viel Spaß dabei.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.